Ja, danke, danke Birgit für die Lesung aus den Sprüchen. Ja, ein wirklich guter Text, den man immer wieder mal so sacken lassen kann, ist sowas ganz Grundsätzliches, dass Gott unser Ratgeber sein will, dass der Herr uns das anbietet, wirklich, dass er seinen Ratschluss, dass er seine Weisheit, dass er seine Sicht in unser Herzen gibt und wir ganz anders unser Leben führen können, dass wir ganz anders unser Leben führen können und es gut führen können. Wie teuer, wie wertvoll ist es, wenn das geschieht? Aber wahrscheinlich wird es dir genauso gehen wie mir, dass das gar nicht so einfach ist, wie man das vielleicht erstmal so denken könnte, wenn man das so liest. Dass es gar nicht so jetzt so, dass vielleicht einen riesen Kanal gibt, da stelle ich mich einfach drunter und dann ist das alles drin und meine Entscheidungen, die glänzen so vor sich hin und ich gehe nur voller Freude durch mein Leben. Nein, es kann doch manchmal ganz schön schwierig sein, eine Entscheidung zu treffen, bis dahin, dass ich manchmal erlebe, manchmal sehe, dass Zeitpunkte verpasst werden, gute, wichtige Entscheidungen zu treffen, vor allen Dingen Qualität, und dass man manchmal das gar nicht mitbekommt oder dass man eben gar nicht mitbekommen hat, wie tief, wie weitreichend es eigentlich war und das dann vielleicht relativ stiefmütterlich behandelt werden kann. Was ich auch manches Mal erlebe, dass man sowas auch vergeistlichen kann. Es ist natürlich nicht so geschickt, so den Herrn gar nicht in Dinge einzubeziehen, das ist natürlich grundsätzlich nicht so schlau. Passiert mir aber manches Mal auch, dass ich im Nachhinein denke, Mensch, wenn hättest du mal gebetet oder so, das im Trubel des Alltags kann das schon mal passieren, aber es gibt genauso auch die andere Richtung. Das kenne ich auch aus Gemeinde, dass Dinge vergeistlicht werden. Da hat jemand gebetet und dann hat er einen Eindruck. In diesen Fällen ist das Thema Unterscheiden gar nicht groß ausgeprägt meistens, sonst würde es gar nicht so laufen. Und das dann relativ schnell, ah, Gott hat gesagt und ey, Mensch, warum den Herrn hören? Und dann kann man aber an den Früchten sehen, dass es entweder gar nicht vom Herrn war oder dass es einfach wirklich eine Schnellgeburt war, eine Sturzgeburt und dass da wirklich manches fehlt. Ja, kurios. Man kann es auch vergeistlichen. Und ich möchte jetzt so da mal so ein bisschen einsteigen, geistlich zu entscheiden. Wie treffe ich geistlich eine Entscheidung, um eine gewisse Ausgewogenheit hineinzubringen, eine Grundsätzlichkeit? Denn wir sind ja alle in Entscheidungen, die wir treffen müssen. Vielleicht in diesen Tagen manch einer überlegt, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Die Situation der einzelnen Menschen ist sehr unterschiedlich. Für den einen ist es richtig, für den anderen ist es nicht richtig. Sehr, sehr individuell. Und das beim anderen nachzuvollziehen, ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht ist es auch eine Beziehungsgeschichte. Jemand ist einige Zeit mit einem Partner zusammen und merkt, eigentlich muss ich mich jetzt mal entscheiden. Wie wir im Norden gerne gesagt haben, Butter bei die Fische, sich wirklich zu entscheiden, ja, wir heiraten jetzt, wir machen jetzt ganze Sache, oder ist es das doch nicht? Ist es doch ein Vermeiden eines Gefühls, ich möchte nicht allein sein, auch eine besondere Entscheidung. Oder ich denke daran, wir haben 4 Kinder und was da im Bereich an Schule immer wieder an Entscheidungen zu treffen war und wohl auch zu sein wird. Soll es aufs Gymnasium gehen oder soll es auf die Realschule gehen? Kind ist auf dem Gymnasium, Dinge sind schwierig, sollte das Kind vielleicht doch wieder auf die Realschule gehen? Mensch, dieses ist diese Schule, jene Schule und wirklich zu entscheiden, weil es ja auch weitreichend ist, weil es wirklich um etwas geht. Oder ein anderer Mensch ist in der Situation, dass in einer gesundheitlichen Fragestellung, soll ich mich dieser Therapie stellen oder soll ich mich dieser Therapie nicht stellen? Was soll ich machen? Oder im beruflichen Bereich eine Stelle zu wechseln oder anzugehen? Viele Entscheidungen. Es ist etwas Grundsätzliches. Und man kann mit Entscheidungen viel gewinnen oder natürlich auch viel verlieren mit schlechten Entscheidungen. Auch in der Nachfolge kann es durchaus sein, dass man merkt, ich bin hier dauerhaft in einem Scheitern in der Nachfolge in diesem Bereich. Dieser Lebensbereich schädigt meine Nachfolge eigentlich dauerhaft. Das kann zum Beispiel ein Beruf sein, der ein Profil hat, wo du eigentlich merkst, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Ich sollte langfristig darauf hinarbeiten, dass ich mich beruflich verändern kann, weil der Herr ist der Erste. Der Herr ist der Erste. So kann es also in verschiedenster Art und Weise Situationen geben, wo wir uns entscheiden müssen. Müssen. Wir können es nicht umgehen. Wir können es nicht umgehen. Und ich habe mal so ein paar Punkte und ich habe mir gedacht, dass ich nach der Predigt, werde ich heute das nochmal in die WhatsApp-Gruppe ein paar Punkte schreiben, wenn du magst. Vielleicht machst du jetzt ein paar Notizen oder kannst gucken, was ich dann da schreibe. Meistens sind die eigenen Notizen immer günstiger. Okay, Ja, ich fange mit dem Punkt an. Eine Bibelstelle, die ich sehr schätze in diesem Bereich und die ich auch immer wieder in mein Gebet einbeziehe. Alles, was ich sage, kannst du dir eigentlich in einer Verbindung mit dem Herrn vorstellen. Weil wenn jemand geistlich entscheiden möchte, würde ich ein anderes Wort für geistlich an dieser Stelle, würde ich sagen, Gott verbunden. Gott verbunden entscheiden. Also dieses, das Gott Dinge zu fragen, zu hören, zu bitten, Gott zu vertrauen. Praktisch in diesem Rahmen sind alle Punkte, die ich sage, zu verstehen. Als erstes eine Bibelstelle aus Jakobus 1, Vers 5. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird es ihm gegeben werden. Eine Verheißung, Gott möchte dir Weisheit geben. Gott möchte dir Weisheit geben. Und vielleicht hast du es unter Menschen schon manchmal erlebt, dass du jemanden um Rat fragst, das hast du ja gar nicht so viel getan, oder du kriegst jeweils eine Antwort, wo du dich nicht so richtig gut beifühlst. Aber Gott macht keine Vorwürfe, er antwortet gern und er gibt gerne Weisheit. Grundsätzlich dieses A und O, mit Gott zu leben, ihn Dinge zu bitten, von ihm zu hoffen, von ihm zu erwarten. Aber jetzt noch ein bisschen weiter und ich nenne dir mal meinen ersten Punkt. Und den ersten Punkt nenne ich, entwickle Horizont. Entwickle Horizont in dem Thema, was dich bewegt. Was meine ich damit? Ich meine damit, Horizont heißt, gewinne Weite in dem Thema. Nehmen wir mal an, es ist jetzt diese Geschichte mit so dieser Schulentscheidung, welche Schule meinem Kind und was vielleicht zurückstellen oder sonst irgendwas, irgendwelche weitere Entscheidungen. Fang an, dich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen. Nimm Informationen auf. Frag andere, wie habt ihr das denn gemacht? Guck, dass du so ein bisschen vielleicht wie andere Beispiele, denn andere sind ja auch in diesen Fragestellungen, wie haben die denn das gemacht? Und ein bisschen, dass es manchmal sinnig sein kann, sowas mal bei YouTube einzugeben oder zu googeln. Und es ist verrückt, dass man manchmal auf Impulse einfach Horizont zu weiten, weil wir neigen natürlich dazu, jeder Mensch, ich genauso, in gewissen Bahnen zu denken. Und diese Entscheidungen sind ja für uns deswegen schwer, weil wir sie mit den Ressourcen, die wir haben, nicht erschlagen können, damit nicht lösen können. Wir brauchen eine Erweiterung. Weite deine Bahn, gewinne Horizont. Gebrauche deinen Verstand, wirklich Dinge wirklich zu verstehen. Wie läuft denn das eigentlich? Ganz kurze Anwendung aus meiner Arbeit, so auch als Pastor, so war zum Beispiel diese Geschichte mit den Online-Gottesdiensten. Und dann haben wir uns da mal für entschieden und so, und plötzlich zu merken, wie funktioniert das denn eigentlich? Und zu merken, Online-Gottesdienst funktioniert von der Kommunikation, von der Beziehung, wie Dinge transportiert werden, einfach anders als Präsenz-Gottesdienst. Und das zu verstehen und darauf dann zu antworten. Und deswegen auch anders handeln zu können. Es gibt eine Bibelstelle, also das Thema Verstand, da möchte ich noch mal kurz eingehen, weil es manchmal ein bisschen schlecht wegkommt in der Gemeinde, beziehungsweise eigentlich auch ein Stück verkehrt angesehen wird. So ein bisschen, als wenn der Verstand der Feind des Glaubens wäre, was natürlich nur ein schwerwiegender Irrtum sein kann. Denn der Verstand ist ja nun keine Folge des Sündenfalls, sondern der Verstand ist von Gott geschaffen. Von Gott geschaffen, der es brillant geschaffen hat. Natürlich gibt es das Wort aus Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn. Aber da geht es um das Verlassen, es geht nicht um das Gebrauchen. Da steht nicht, gebrauche nicht deinen Verstand, pass auf, dass du nicht zu viel nachdenkst, der Herr wird es schon machen, das steht da nicht. Sondern ich verlasse mich nicht drauf. Ja, so. Nehme ich jetzt mein Auto, ne? Mein Auto ist gut, wenn es in einem guten technischen Zustand ist. Aber nur weil mein Auto in einem auch verkehrssicheren technischen guten Zustand ist, komme ich noch lange nicht sicher ans Ziel. Ich verlasse mich nicht auf die Technik meines Autos, sondern ich weiß, das ist wichtig, das ist gut, aber ich setze mich da ordentlich hin und werde dann mal ordentlich auf den Straßenverkehr gucken, besonnen ordentlich dieses Auto steuern nach besten Möglichkeiten. Genauso mit dem Verstand. Ihn wirklich gut zu gebrauchen, aber mich nicht darauf zu verlassen und nicht mich so zu verstolpern, als wenn das Gebrauchen des Verstandes ein Problem wäre. Es passiert immer wieder, dass irgendwie auch in Gesprächen, Diskussionen der Gemeinde Verstand und Glaube gegeneinander gestellt werden. Das kann nicht sein. In Sprüche 8, Vers 5 zum Beispiel steht ausdrücklich, dass man Verstand erwerben soll. Dort steht, merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren nehmt Verstand an. Oder erwirbt ihr Verstand. Und grundsätzlich kennt es jeder. Wenn du in einem Lebensbereich, wenn du das verstanden hast, wie es läuft, ist das ein großer Segen. Eine Sache wird über Jesus gesagt, da heißt es, er hat durch Verstand beeindruckt. Eine Stelle aus Lukas 2, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Jesus hat mit Verstand geglänzt. Verstand ist natürlich etwas Gutes. Und ich persönlich schätze es sehr, mit Menschen zusammen zu sein, wo ich Verstand merke oder merke, die haben einen Bereich richtig verstanden. Es ist auch eine Art von Schönheit. Problematisch ist, wenn der Verstand mit Gott nichts zu tun hat, wenn er verfinstert ist. Wir lesen eine Stelle auf Epheser 4. Da steht über den heidnischen Menschen gesagt, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Ihr Verstand ist verfinstert. Das ist im Großen und Ganzen der Zustand jedes Menschen, der zu Gott kommt. Das kann ja nicht anders sein. Es ist eben eine Folge der Trennung von Gott. Und dass der Verstand erleuchtet werden muss. Aber klar, die Verfinsterung ist das Problem, nicht der Verstand ist das Problem. Deswegen lasst uns für Verstand danken. Lasst uns das schätzen, wenn Verstand geäußert, wenn Verstand angewendet wird. Und es ist eine wichtige Grundlage für den Bereich von Entscheidungen. 1. Korinther 14, 20 heißt es sogar, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen. Im Verstehen aber seid erwachsen. Verstand, herzlich willkommen. Also der erste Punkt, entwickle Horizont, fang an, das Thema besser zu verstehen. Der zweite Punkt, bleib nicht allein. Bleib nicht allein in diesem Ding. Hier ist auch wieder kann man in eine geistliche Falle tappen. So dieses Wort, nicht auf Menschen hören, sondern auf Gott hören. Aber es gibt einen großen Partner, auf den du nutzen darfst. Und das ist der, wenn du jetzt unter Christen gesprochen, das ist der Christus im Anderen. Jemand hat sogar mal gesagt, der Christus im Anderen ist stärker als der Christus in dir. Das ist ein verrückter Satz, da kann man drüber nachdenken, was hat er damit eigentlich gemeint? Und da meint er damit, dass natürlich, du lebst ja mit Jesus, du versuchst es so gut wie möglich zu machen, aber irgendwo merkst du hier diese Begrenzung. Aber Jesus kann dir auch in deinem Bruder, in deiner Schwester begegnen und da kann etwas dazukommen. Daher dieses Wort von stärker. Muss man nicht so sagen, aber was man sagen kann, er, Jesus, der Starke, in deinem Bruder, in deiner Schwester, kann dir helfen, kann zu dir sprechen. Deswegen halte ich es zum Beispiel so, alles, was halbwegs wichtig ist und ich entscheiden muss, bespreche ich mit anderen, hör mal andere zu, ich erzähle ihnen mal, was ich denke, mal gucken, was da zurückkommt. Nicht, weil ich unsicher bin, sondern weil ich um die Erweiterung weiß. Ne, auch mit meiner Frau bespreche ich dann viele Dinge und wenn ich ihr die Sachen nur erzählt habe und einfach mal so gucken, weil wenn du etwas darstellen musst, das ist auch schon mal eine Ebene, etwas nochmal neu zu durchdenken, du musst es vertiefen, du spürst, wenn du was erzählst, vielleicht selber, irgendwie ist es noch nicht rund, das passt noch nicht ganz oder auch, was ich dann von ihr höre und dass Dinge sich dann erweitern und natürlich auch mit anderen Brüdern und Schwestern. Bleib nicht allein. Bleib nicht allein. Es ist ganz im Gegenteil. Wenn ich, auch gerade als Pastor, habe ich natürlich viel mit Menschen zu begleiten, mir Dienste anzugucken, wie laufen Dinge, andere Leiter, mit anderen Leitern umzugehen. Und eins der Hauptprobleme, was ich immer wieder erlebe, ist diese Art von Einsamkeit. Dass Menschen nicht personal wirklich einsam sind, es wäre keiner um sie herum, sondern ich merke, dass das, was sie sich denken, was sie sagen und so, schon, dass sie da auch gebetet haben, ne? Das ist und so, aber ich merke die Einsamkeit, nur mit sich gedreht zu haben. Das kann aus verschiedenen Motiven kommen, weil jemand vielleicht sich auch schämt, es ist ihm peinlich, über Dinge zu reden, dass jemand vielleicht auch Missachtung, Hochmut ist auch manches Mal dabei, die anderen haben es einfach nicht so wirklich drauf. Da ist eben diese Sicht Christus im Anderen vollkommen nicht verstanden. Oder eben auch dieses totale Unwissen eigentlich, wie entsteht Geistliches? Und Gott hat sich Nachfolge immer im Verbund gedacht. Den einsamen Jünger, den geistlichen Rambo, gibt es in der Bibel nicht. Es gibt den einsamen Jünger. Es gibt diese einsamen Helden oder so, gibt es in der Bibel nicht. Nicht mal Johannes der Täufer, könnte man ja so denken. Aber wenn du mal ein bisschen liest, stößt du irgendwann auf die Jünger des Johannes, die erwähnt werden. Nämlich die von seinen Jüngern sendet er zu Jesus Christus hin, bist du der, der kommen soll. Es gibt die Einsamen nicht. Als Jesus seine Leute ausschickt, die aussendet in seinem Ausbildungsprogramm, er schickt sie zu zweit los. Gemeinde ist immer gemeint, ist immer zusammen. Und es gilt das Wort, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Personal, aber auch der Mensch, der in Gemeinschaft lebt, was sich eigentlich verschließt, sich nicht öffnet, sich nicht austauscht. Wir brauchen einander und das ist auch gar nicht immer nur so Notgedanke, Bedürfnis, es ist auch eine Schönheit, dass wir einander beschenken können, dass Gott uns durcheinander beschenken möchte. Also der zweite Punkt, bleib nicht allein. Der dritte Punkt, gib dir Zeit. Gib dir Zeit. Wenn du in etwas reindenkst und bist am Hin und Her und Pro und Contra und wie ist denn das nach, das müsste doch mal, dann ist es, du merkst schon, okay, du kannst das Ding nicht einfach erschlagen, aber hab Gnade mit dir selbst, hab Ruhe mit dir selbst, gib dir Zeit. Vielleicht schreibst du dir ein paar Sachen auf, schläfst drüber, ist also auch etwas, was ich wirklich als Methode anwende, dass ich also wichtige Dinge auf keinen Fall einfach nur, jetzt setze ich mich nachmittags mal eine Stunde hin, sondern ich weiß, Gott gibt wirklich, es gibt, heißt auch im Wort ja so, er gibt es den Gerechten im Schlaf. Nicht alles, Arbeiten ist vom Herrn, Arbeiten ist keine Sünde, es ist eine gesunde, gute Sache. Ne? Aber es ist eben wirklich, ich merke das, ich arbeite an etwas, ich gucke es mir am nächsten Tag wieder an, nachdem ich drüber geschlafen habe und ich merke, es ist etwas dazu, was ich einfach hinschreiben kann. Gott hat es einfach ein Stück gedeihen lassen, einfach weil er auch gütig ist. Es ist ganz interessant, diese Sache mit gib dir Zeit, weil, diese Geschichte mit der Verheißung, mit der Weisheit, ich lese das noch aus Jakobus 1, Vers 5, dieses, wenn es jemand unter Weisheit mangelt, er bitte Gott und so weiter, ist interessant, wie genau diese Stelle weitergeht. Eigentlich dieses mit dem Zeitgeben kommt jetzt ein Stück weit vor. Ich lese mal ab Vers 6, Jakobus 1, 6 und 7, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Wann kommt jemand in Zweifel? Wenn es eben nicht sofort passiert. Ja? Da ist dieser Zeitfaktor. Ich bitte Gott etwas, ich bitte um Weisheit und Gott weiß schon Bescheid, er muss nicht nachdenken. Gott ist auch ein sehr schneller Gott, ja? Aber wir brauchen durchaus Zeit, bis wir etwas verstanden haben, bis Mut, bis Vertrauen gewachsen ist, bis wir vielleicht einen Irrtum erkannt haben, dass Gott vielleicht sogar erstmal uns einen Irrtum aufzeigen muss, bis wir offen werden, das Eigentliche erstmal empfangen zu können. Das ist ein klassisches Ding, dass Gott einen überführt, dass man gar nicht checkt, dass man ein Problem oder Irrtum hat, dass man vielleicht ein falsches Bild aufgenommen hat, bis der Herr das Eigentliche einem eigentlich sagen kann. Gib dir Zeit, der dritte Punkt. Und harre auf Gott, warte auf ihn, dass er etwas tut. Sieh es als etwas Dynamisches, weil diese größeren Entscheidungen sind eben nicht nur wie ein Satz, gehe nach München, tue das nicht oder so, sondern es braucht gewisse Verständnisse, die dazukommen. Vielleicht nehmen wir mal das Thema mit der Arbeitsstelle, dass du spürst, irgendwie passt das mit meiner Arbeitsstelle nicht. Eigentlich müsste ich das irgendwie verändern. Aber das größte Problem mit deinem Herzen ist, die Entscheidung zu treffen, vielleicht das Thema Mut. Mensch, wenn ich in einer neuen Arbeitsstelle bin und dann merke, es war alles falsch, wie peinlich und ich scheue diese Peinlichkeit, ich habe Angst und so, und dass Gott erstmal einen Zwischenschritt braucht, dir zu zeigen, ey, ich bin dein Felsen. Und eigentlich ist es ziemlich zweitrangig, ob du in der einen oder der anderen Arbeitsstelle bist. Der erste Punkt ist, bin ich mit dir, bin ich nicht mit dir? Oder besser gesagt, spürst du das, dass ich mit dir bin, oder spürst du das nicht? Ich bin der eigentliche Boden, auf dem du stehst und nicht deine Arbeitsstelle. Und so kann es sein, dass du die Frage A stellst und der Herr Thema B erstmal in deinem Herzen gründen muss. Aber er tut es und hier ist diese Verheißung. Und wenn Gottes Wort sagt, er will dir Weisheit geben, dann ist es auch so und daran festzuhalten. Aber wisse, wie es ja auch hier steht in Vers 6, dann das Thema Zweifel zu verstehen, ich stehe gegen die Zweifel, ich bleibe im Glauben. Der vierte Punkt nenne ich, lass das Thema groß sein. Lass das Thema groß sein. Was meine ich damit? Vielleicht denkt man, ich nehme jetzt mal so eine Schulentscheidung, so für das Kind. Wir haben davon doch in den letzten Jahren einiges gehabt, wo meine Frau und ich immer wieder entscheiden mussten und was nicht von heute auf morgen ging. Und dass man denkt, ach, kann doch nicht so schwer sein. Alle Kinder gehen zur Schule und man müsste mal schnell. Und sozusagen, nein, es ist wirklich nicht einfach, es hängt wirklich viel dran. Ich gehe mal einen Schritt zurück und respektiere das Problem. Ich respektiere das Problem, in anderen Worten, ich demütige mich. Demütige dich an dieser Stelle, ja, es ist eine schwierige Frage. Ja, ich kann es jetzt auch noch nicht so richtig verstehen, entscheiden. Ja, ich habe einen Mut. Komm in dieses Licht und demütige dich. Und tritt in diese herrliche Verheißung ein, die der Herr gegeben hat, die da heißt, Sprüche 3, 34 oder Jakobus 4, 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Tritt in diese Verheißung ein, den Demütigen gibt der Herr Gnade und demütige dich an dieser Stelle. Lass die Sache groß sein. Demütig, hab den Mut. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bewusst gemacht hast, aber ich kenne diese Momente, weil ich kann mir das natürlich von meiner Vernunft, von meinem Verstand her sagen, ja, es wäre gut, sich hier zu demütigen und so, auch schon was wert. Aber ich kenne diese Momente, wo das wirklich passiert, dass der Heilige Geist mir hilft, dass wirklich irgendwie dieses Verständnis da ist, sich wirklich zu demütigen. Und ich kenne diesen Moment, manchmal fühlt es sich nicht total top an, ja, aber ich kenne dieses, dass es etwas auch von Frieden hat und etwas von, da wächst in mir etwas von der Zuversicht, es wird gut werden. Es wird gut werden, weil es eben etwas ist mit sich zusammen. Der Mensch, der ohne Gott lebt oder der Mensch, der den Herrn noch nicht so viel kennt, für den ist es sich zu demütigen eigentlich unsicher bis gefährlich. Weil wenn ich mich demütige, sage ich ja, ich bin nicht so schlau, ich bin nicht so stark, ich habe Fehler gemacht, ich brauche andere. Und wenn ich dann diesen starken Gott nicht neben mir habe, kann mir das ganz schön Angst machen, wenn ich so klein und so weiter bin. Aber das ist eben der Punkt. Wenn ich Gott ein Stück verstanden habe, ihm vertraue, weiß, dass er da ist, kann ich mir Demut erlauben, Halleluja, und in diese Verheißung eintreten. Demütige dich und lass dir Gnade geben von Gott, dem Herrn. Der vierte Punkt. Der fünfte Punkt, suche Glauben in deinem Herzen. Suche Glauben in deinem Herzen. In solchen Geschichten kann man sehr viel mit Argumenten arbeiten. Und es ist auch nicht verkehrt, sich mal so eine Pro- und Contra-Geschichte aufzuschreiben und so, ne? Aber die Kunst bei dieser Pro- und Contra-Liste ist, oder das Problem, ein Punkt, der Pro ist, kann das fünffache Gewicht haben von 6 Punkten, die negativ sind. Und umgekehrt. Es eigentlich folgt dem Aufstellen des Pro und Contra die Bewertung, die nicht so einfach ist. Und wenn es dann richtig lustig wird, sind die Punkte noch dynamisch. Mal ist es richtig, mal ist es falsch. Das ist solch eine Sache. Und deswegen ins Herz, darum wirklich zu beten, dass der Herr die Dinge wiegen möge. Dass du in deinem Herzen dich sortierst und dass der Herr dir glauben möge. Das kannst du auch direkt so beten. Und schau, wo sich Glauben, wirklich Glauben bildet. Ich erinnere mich an eine Schulentscheidung bei eins unserer Kinder, wo ein Problem, eine Schwierigkeit war, das war ziemlich ordentlich, ich will jetzt da keine Namen nennen, auch um zu Hause keine längeren Debatten auszulösen, aber da gab es, sage ich mal, ein breites Zeugnis von Kindern, die in einer schulischen Situation extreme Probleme hatten, also bis hin, dass sie fast kaputt gegangen sind für Schule. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit unserem Kind, sollte es diesen Weg auch gehen und so, wo man erstmal sagt, na, das wollen wir natürlich ganz schnell umgehen. Aber im Gebet habe ich gemerkt, unser Kind soll diesen Weg gehen. Ich habe Glauben, dass wir da hingehen sollen. Und wenn unser Kind dort ist, wird es immer ein Kind sein, für das gebetet wird. Wird es immer ein Kind sein, wo auch das Schwert des Geistes geschwungen wird und dass Dinge sich verändern können. Dass es anders geht und dass da etwas ist, das Gott möchte, dass sich dort etwas verändert. Also die Bewertungen waren schon im Großen und Ganzen richtig, dass es dort ein ordentliches Problem gibt. Aber Gottes Lösung war nicht Rückzug, sondern hinstehen im Glauben. Und damit Licht zu sein und dass er Dinge verändert, inklusive unser Kind da gut und gesegnet durchzubringen. Und preis dem Herrn, das erleben wir jetzt, dass das passiert. Kann ja so, ne, wie ich das sage, es kann ein großes Nein kann da stehen, nach dem Motto, das ist wirklich eine schlechte Arbeitsstelle, da kann man wirklich auf die Bretter gehen und schlecht sein, aber irgendwo im Herzen dafür wachsam zu sein, nicht nur Verstand, auch Verstand, aber mit Glauben im Herzen, aber ich werde mit dir sein und tu das. Ganz wichtig für geistliches Entscheiden, denn Gott tut sowas eigentlich immer wieder, dass er uns zu Dingen auffordert, die nicht so angenehm sind. Herr, mit der Person soll ich zusammenarbeiten?
Was, da soll ich ein Gespräch suchen und wir werden uns nie vertragen, wo Gott uns zu etwas auffordert, was echt unangenehm ist. Könnte auch sagen, wo wir aus unserer Komfortzone rausgehen sollen, aus unserem Sicherheitsdenken rausgehen sollen und der Herr uns zu glauben wirklich auffordert. Haben wir eigentlich schon mal öfter gehört. Und das Bewusstsein, in das Entscheidungsding mit reinzunehmen, dass es sein kann, dass die Entscheidung etwas hat, wo dieser Punkt von Glauben genau von dir gefordert wird. Und wenn er dann im Herzen wächst, du merkst, ja. Und es gibt so viele Verheißungen in der Schrift, wenn Glauben da ist. Und ich will mal einen ganz kurzen Exkurs machen. Wir alle wollen ja nicht so gerne Fehler machen. Wir wollen es eigentlich nicht vergeigen und eigentlich jetzt nicht in den Graben fahren oder so, ja? Das Coole ist aber, wenn du dich in einer Entscheidung vertan hast, falsch entschieden, du guckst im Rückblick, ist eine falsche Entscheidung, möchte ich dir eine ermutigende Sache sagen. Wenn du dich wirklich in Demut vor Gott dafür entschieden hast und mit Glauben, bist du in diesen Verheißungen Gottes und er, der alles zum Besten dienen kann, der Dinge wenden kann. Ich habe es manche Sachen erlebt, wo es mir genauso passiert ist, denn ich mache natürlich auch Fehler, aber wo diese Methodik gestimmt hat, diese geistliche Methodik gestimmt hat, der Herr einfach dabei steht und er einfach über Umständen steht und trotz eines Irrtums, eines Fehlers, entweder dass er leicht ausgemerzt wird oder er etwas Gutes damit wirkt und dir schenkt, was du vorher gar nicht gesehen hast. Weil letztendlich ist er der Entscheidende und nicht, ob du es richtig oder falsch gemacht hast. Er ist immer der Größere. Wer aufrichtig mit Glauben blöd ist, hat ein besseres Leben, als wer hochmütig ohne Glauben eigentlich ganz schön schlau gute Dinge versucht und so, ne? Und vielleicht auch seine Ziele erreicht, aber ohne den Herrn. Dass ohne ihn die Dinge zu tun, nicht Gott verbunden zu entscheiden, das ist wirklich problematisch. Wenn die Gottesverbindung steht, werden viele Inhalte zweitrangig. Ich möchte euch ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen, Römerbrief 14, die Verse 17 bis 23. Da geht es auch um diese Sache, einen Weg zu finden, sich zu verhalten. Es geht um Glaube, es geht um Gewissen. Ich lese mal die Verse Römer 14, 17 bis 23. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst, mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Und hier kommt der Hinweis auf das Thema Gewissen und etwas aus Glauben zu tun. Das ist nicht genau das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe, da habe ich auch von Glauben gesprochen, sondern das eigene Gewissen. Der Herr hat uns Menschen ein Gewissen gegeben und es ist ein Leitungsorgan und ein Schutzorgan. Auf sein Wissen zu hören, damit zu arbeiten, ist ganz wichtig. Als Christ gibt es sogar im Neuen Testament eine Situation, ich gehe jetzt nicht tief auf das Thema Gewissen ein, aber das will ich noch sagen, da ist von Christen die Rede, wo es heißt, dass die im Glauben Schiffbruch erlitten haben, weil sie ihr Gewissen beiseite geschoben haben. Wir Christen müssen sensibel gut mit unserem Gewissen umgehen. Das macht auch manche blöde Sachen, es braucht auch Schule, es braucht Lehre, Beschneidung vom Herrn, es braucht den Heiligen Geist, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Organ. Deswegen, und wir kommen wieder zu unserem Entscheidungsthema zurück, wenn du an einer Entscheidung bist, schau, dass das mit deinem Gewissen zusammenkommt. Manche Sachen sind gut, sind vorteilhaft, aber das Gewissen, irgendwie spürst du, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. In diesem Kontext hier geht es um Essen und Trinken. Darf man Fleisch essen? Darf man kein Fleisch essen? Darf man Wein trinken? Darf man keinen Wein trinken? Meinetwegen können Christen unterschiedliche Meinungen hier haben. Aber hier zu schauen, die Gewissensdimension aufzuzeigen, was ist mit dem Gewissen des anderen? Hier ist es, dem Bruder keinen Anstoß zu erregen. Und damit ist gemeint, den anderen in seinem Glauben nicht zu verunsichern. Ja, dass wenn der eine meint, Wein trinken wäre Sünde, darf man nicht, aus welchem Grund auch immer, einfach mal jetzt neutral hingestellt, ist es nicht notwendig, mit ihm zum Beispiel darüber intensiv zu streiten oder ihm vielleicht entsprechenden Weingenuss eben vorzumachen und sagen, ey, ich respektiere das. Wenn ich die Bibel lese, Jesus hat auch Wein getrunken und so weiter, hat sogar ordentlich was für welche, die eigentlich schon ein bisschen einen Kahn hatten, nochmal ordentlich was dazugegeben, Hochzeit zu Kana und so. Also man kann als Christ schon Wein trinken, aber dann nicht nur, ich habe doch Recht. Ich habe doch Recht, es steht doch so in der Bibel. Und sagen, hey, wenn er mit seinem Gewissen da nicht weiterkommt, wenn diese Person da so steht, Respekt, Fürsorge zu üben und das nicht zu beschädigen, das Gewissen des anderen zu achten und aus dieser Fürsorge letztendlich nicht selber zu sündigen. Also, bei Entscheidungsprozessen das Thema Gewissen zu achten. Und das Gewissen ist nicht unbedingt, jetzt habe ich ein gutes Gewissen oder manchmal ein schlechtes Gewissen, dann kann ich es eben doch nicht machen, sondern nimm es als Thema. Bring es ins Gebet, Herr, was ist denn, was sagst du denn dazu? In der Seelsorge gibt es einen eigenen Bereich, der wird Gewissensarbeit genannt. Ja, dass man manchmal mit einem Menschen arbeiten muss, dass das Gewissen wirklich in die Wahrheit, in die Gerechtigkeit Gottes kommt. Denn es ist ja auch so ein Thema. Gott hat begnadigt, am Kreuz hat Jesus Befreiung und so weiter getan. Wie weit ist es in deinem Herzen, in deinem Gewissen wirklich angekommen? Und da kann es wirklich etwas sein, dass man arbeiten muss. Oder du bist Vater oder Mutter, dein Kind ist jetzt 40 und läuft einen voll schlechten Weg. Und es zerbricht dir das Herz, was du siehst, wie dein Kind lebt. Und das Zweite ist, was habe ich da angestellt? Fragst du dich vielleicht im Herzen. Was habe ich da angestellt? Was bin ich für ein schlechter Vater? Oder Mensch, stimmt, da habe ich mich nicht gekümmert und so weiter. Und es drückt dich die Schuld, dein Gewissen hängt da und greift dich an. Und dass es dann echt etwas sein kann, dass an dieser Sache gearbeitet werden muss, dass nicht aus dir selbst da die Beurteilung kommt, was ist Recht, was ist Unrecht, Schuld, Unschuld oder so, sondern wo es wirklich braucht, dass Gott reinspricht, was ist wirklich Schuld. Und wenn er das tut, dann wird er... gibt es zwei Chancen. Das eine, dass er zum Beispiel sagt, das war aber zum Beispiel seine eigene Verantwortung, was er getan hat. Und es wird einen Bereich geben, ja, du bist wirklich schuldig geworden, aber nimm meine Vergebung an. Dass dein Arbeiten passiert, dass das Gewissen frei wird. Und so kann es zum Beispiel auch sein, du triffst eine Entscheidung, meinetwegen mit einer Arbeitsstelle, und du merkst, du musst dich verändern, du hast das Gefühl, du lässt die Kollegen im Stich. Du würdest weggehen, aber die anderen bleiben da, das kannst du dir nur nicht antun. Und dass etwas reinkommen muss von Gottes Reden, dass das Gewissen hier geordnet wird, dass er sagt, okay, bleib wirklich dort oder nee, aber sie müssen für sich selber entscheiden. Du hast nicht die Verantwortung in dieser Tiefe für die anderen Personen. Sei frei. Und dass Gott das Gewissen anspricht. Aber dass dieser Bereich bearbeitet wird und nicht gegen das Gewissen zu handeln, sondern das Gewissen mitzunehmen. Der nächste Punkt, Frieden, eine Ruhe. Eine Ruhe mit einer Entscheidung zu haben, zu prüfen oder auch darum zu beten und zu merken, ja, da ist eine Ruhe, da ist ein Frieden. Wir haben uns vor ein paar Wochen schmerzlich als Gemeindeleitung dazu entschieden, von den Präsenz in die Online-Gottesdienste zu gehen, obwohl wir rechtlich die Möglichkeiten für Präsenztreffen haben und haben diese Entscheidung dann einmütig getroffen und jetzt in unserer Januarsitzung auch einmütig bestätigt, auch wenn wir damit natürlich nicht glücklich sind. Zwischenzeitlich hat es mich aber immer wieder beschäftigt. Ist es richtig, Herr? Habe auch mich selber gefragt, habe ich das selber richtig gemacht? Steht es noch so? Muss es verändert werden? Habe ich mich reingefragt, habe dann so gemerkt, doch, es ist nicht schön, aber ich habe eine Ruhe. Ich habe eine Ruhe, habe einen Frieden in mir gespürt. Ja, es ist nicht schön, aber es ist richtig so. Das natürlich immer wieder abzudaten, immer wieder neu so zu fragen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Hast du einen Frieden, eine Ruhe dann mit der Entscheidung? Und wie ich gerade aus dem Zeugnis heraus sagte, das kann durchaus auch mit einer gewissen Form von Schmerz, von Last verbunden sein. Aber in der Thematik selber zu spüren, doch, okay, es ist gut so. Und schließlich mein letzter Punkt. Wisse, dass du im Visier bist des Feindes. Wisse, dass du im Visier des Feindes bist. Er wird, gerade wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wird er versuchen, dich darin zu behindern oder dich auch zu falschen Entscheidungen zu bringen. Und das ist jetzt gar nicht so eine Kleinigkeit, wie es sich vielleicht anhört. Denn stell dir mal jetzt einen Leiter der Gemeinde vor, einen Diakon oder einen Ältesten, der sich fragt, soll ich weiter Diakon, soll ich weiter Älteste sein? So eine ganz kleine Entscheidung. Und da kommt ja mal das ganze Thema Berufung zu prüfen, so nochmal rein. Und so, und dann kommt der Feind da rein. Natürlich, lass es. Es ist viel zu schwer, Ältester zu sein. Immer die Lasten, immer den Ärger, die Konflikte. Und möglichst mit der Person dann zu reden, wenn sie so richtig schön am Boden ist, wenn sie gerade richtig schön angegriffen wurde. Guck mal, so ist Ältestenschaft die ganze Zeit. Wenn die Nüchternheit der Person eingeschränkt ist, dass jemand vielleicht nur den Konflikt sieht, wo er gerade drin ist, die Verletzung, wo er gerade drin sieht, und aus dieser Verletzungssituation oder in diesem Verletzungsfühlen zu beurteilen, ist es gut, Diakon, ist es gut, Ältester zu sein. Dass dann der Feind versucht, gerade dann diejenige Person zu versuchen, jetzt über grundlegende Sachen so zu sprechen. Es ist eine sehr gesunde Sache, sich manchmal zu fragen, bin ich jetzt in der Lage, eine tiefe Entscheidung zu treffen? Bin ich jetzt in der Lage? Für manch einen kann das sein, heute Abend nicht mehr, das ist etwas für morgen. Oder ey, jetzt bin ich so eingespannt im Beruf, jetzt werde ich nicht darüber nachdenken, was in meiner Berufung als Diakon ist, sondern ich will eine gewisse Ruhe haben, was mir zur Nüchternheit, zur Stille hilft, damit ich in der rechten Qualität darüber nachdenken kann. Ich würde mich ja zum Beispiel auch nicht, während ich mit meinen Kindern einkaufen gehe, mir einen Zettel nehmen, so, was predige ich jetzt am Sonntag, wie mache ich denn das jetzt und so weiter. Ich hätte schon Ideen, es wäre nicht so, dass da nichts auf den Zettel kommen würde, das wäre nicht das Thema. Aber ist es der Rahmen für eine Predigtvorbereitung? Natürlich nicht. Und genauso zu schauen, was ist denn der Rahmen für eine grundlegende Entscheidung für meinen Dienst in der Gemeinde? Bestimmt nicht, wenn du durch den Beruf gebeutelt bist und dich eigentlich verletzt und nicht gesehen und was ich wie fühlst. Es ist etwas Heiliges, über solche Entscheidungen nachzudenken, mit Gemeinde, Berufung und so weiter. Und guck, wann der Punkt ist und wisse, du bist im Visier. Der Teufel versucht, dir eine reinzuziehen. Und wenn er dich versucht, in eine Art innere Kündigung zu bringen, äußerlich mache ich schon mit, aber innerlich bin ich ausgestiegen, sowas kommt garantiert nicht vom Herrn. Er ist ja und nein nicht zugleich, sondern er ist ja oder er ist ja und er ist, also ne? Entweder oder. Genau, wisse, dass du im Visier bist. Von daher bitte in diesen Entscheidungsprozessen wirklich auch um Schutz. Bitte, dass Gott dich schützt und dass dieser Entscheidungsprozess wirklich sein kann, dass es wirklich reifen kann. Ja, das waren so die Punkte, die einen gewissen Rahmen abstecken. Natürlich ist es gut, um den Heiligen Geist zu bitten, das Prophetische kann man mit reinnehmen, man kann in ein Coaching gehen, man kann auch andere Dinge tun. Ich habe jetzt etwas rausgegriffen, ein Stück einen Rahmen zu geben, den man ein Stück beachten kann, wo ich glaube, dass es hilfreich ist, zu guten geistlichen Entscheidungen, zu Gott verbundenen Entscheidungen zu kommen. Ja, sei gesegnet damit. Ich hoffe, das kann dir ein Stück helfen und dass du vielleicht zur rechten Zeit dich nochmal an diese Predigt erinnerst. Wir wollen jetzt eine kleine Zeit der Stille haben und dann geht's weiter. Mit einem Gebet werde ich das dann abschließen.